BR Heimat lesen.
Willkommen bei Heimat lesen am Sonntag auf Nacht. Am Mikrofon begrüßt Sie Stefan Semhoff. Auch heute hören Sie wieder bayerische Literatur aus der Feder von Arthur Achleitner. Gebürtig in Straubing 1858, verstorben 1927 in München. Achleitner war der Sohn des Straubinger Stadtpfarrchoralisten Innozenz Achleitner. Und der schickte seinen Sohn zügig zunächst aufs örtliche Gymnasium und sodann auf die Universität in Salzburg, um ihm ein Lehramtsstudium zu ermöglichen. Nach dem Tod des Vaters brach Achleitner sein Studium sofort ab und bereiste fast ganz Europa. Von seiner ersten Reise entlang Rhein und Donau bis ans Schwarze Meer berichtete er in spannend geschriebenen Feuilletons mehrerer großer Zeitungen. So finanzierte er nicht nur die Reise, sondern fand auch zur Schriftstellerei. Auf diese Weise auf ihn aufmerksam geworden, bot ihm um 1878 die Süddeutsche Presse in München eine Tätigkeit als Redakteur an. Achleitner bekleidete diese Stelle, bis die Zeitung ihr Erscheinen einstellte. Ab dann lebte er in München als freier Schriftsteller. Und als solcher bereiste er in den Sommermonaten die Bergwelt von Bayern bis in die Steiermark, wo er als begeisterter Jäger unter anderem in den wittelsbachischen und habsburgischen Jagdrevieren ein gern gesehener Gast war. Seine Erlebnisse thematisierte er in seinen Heimatromanen, besonders aber auch in seinen Jagdnovellen. Am 29. September 1927 starb er, 69-jährig, in München und fand seine letzte Ruhestätte auf dem Sendlinger Friedhof. Jetzt also weitere Geschichten aus den Bergen, geschrieben von Arthur Achleitner, gelesen von Christian Jungwirth. Ihnen dabei viel Vergnügen.
Mein neuester Titel. Wenn man viel reist und namentlich häufig zwischen österreichischen Provinzen und dem Deutschen Reich hin und her wechselt, kann es nicht daran fehlen, dass einem mancherlei Titel, man weiß nicht wie, an den Kopf liegen, deren man sich oft nicht erwehren kann. Dass man bei Überschreitung der österreichischen Grenze geadelt wird, dürfte außer mir schon mancher Reisende erfahren haben. Da sich bei mir Gründlichkeit mit einer erklecklichen Portion Neugierde vermengt, welche letztere sich aus den Zeiten meines aktiven Pressdienstes in mein jetziges freies Schriftstellertum herübergestohlen hat, so wollte ich dieses Faktum doch einmal näher kennenlernen. Also, im Salzburger Hotel war ich nach Angabe des fremden Meldezettels der Herr von Achleitner. Ein paar Tage später stellte ich mich drüben im Steirischen nach vorherigem Aviso des beabsichtigten Spaßes dem Jagdherrn gegenüber bei den Jagdgästen als von Achleitner München vor. Und richtig sprach die ganze Gesellschaft mich mit Herr Baron an. Die Löwenstern-Geschichte war mir damals noch nicht passiert. Zufällig kam dann ein wirklicher Freiherr in unsere Jagdgesellschaft, und ich war unsäglich neugierig, ob derselbe nun zum Inhaber einer neunzackigen Krone avancieren werde. Eine leichte Verlegenheit, ob der neuen Titulatur, war wohl wahrzunehmen, besonders als ich dem wirklichen Freiherrn als Talmi-Baron vorgestellt wurde. Ich machte aber sofort der unerquicklichen Situation durch eine beißende Satire über Titelsucht und Rangerhöhungen aus übertriebener Höflichkeit ein Ende und schlug vor, den wirklichen Freiherrn Oberbaron zu nennen. Für meinen Höflichkeitsbarontitel habe ich aber ein hübsches Gegenstück, auch aus dem hyperfreundlichen Österreich. Denn als ich mir vor Jahren nahe bei Graz die Gattin heimholte, titulierte man mich krampfhaft Herr Schriftsetzer. Holzknechten, Bauern, Sennerinnen und Haltern ist es nicht zu verübeln, wenn sie den durch Bergreviere streifenden und die Kleidung der Berufsjäger tragenden Jäger für den Adjunkten der Waldmeisterei halten und dementsprechend titulieren. Freilich wäre ich schon etwas übermäßig lange Adjunkt und müsste das Avancement zum Forstmeister demnächst erfolgen, wenn es noch eine Gerechtigkeit gibt in deutschen Landen. Dass dem Herrn Adjunkten eben seiner Stellung wegen von erbitterten Viehhaltern und heimlichen Wilddieben in wahrhaften Notstandszeiten Atzung und selbst ein Schluck Milch verweigert wurde, ist weniger hübsch. Aber dem Hungrigen war doch der Titel. Prinz August von Coburg, der hohe, weitgerechte Herr, würde vielleicht überrascht sein, dass mir die speziell in einem seiner Reviere passierte. Und anderswo bekam die leckeren Tiroler Forellen nicht ich, sondern ein anderer. Und das deshalb, weil die Wirtin aus Rache über reduzierten Wildbretbezug der Ansicht war, der Coburger Adjunkt brauche keine Forellen, wenn sie kein Wildbret erhalte. Da die beflossten Bergbachbewohner bereits im Magen des anderen waren, erschien jede Aufklärung überflüssig. Und ein andermal gab ich die Aufklärung, um aus der Küche zu retten, was zu retten war. Und wie lautete die Antwort? Warum tragt denn der Lump des Jagergewand? Mehr kann man doch nicht verlangen. Einer überaus liebenswürdigen Einladung folgend, brach ich einmal zu Beginn August aus der grünen Steiermark nach Paznaun auf, just recht zu Anfang der Gamsjagd. Und der geniale, weltberühmt gewordene Künstler Professor Martin Schmid war mein Reisegenosse in seine waldumrahmte Bergheimat. Der große Meister der Farben ist im Dörflein See im Paznauntale geboren, wo er heute noch trotz seines Weltruhmes als der Mindeste von den Christusbuben gilt. Sintemalen der Schöpfer des Herrgotthändlers liberaler Weltanschauung huldigt und daher bei der Tiroler Klerisei schwach in der Religion beleumundet ist. Um Mitternacht in Landeck angekommen, nahm uns der Hotelpartie am Bahnhof in Empfang mit der tröstlichen Versicherung, dass noch zwei Zimmer frei seien, eines für Herrn Professor Schmid und das andere für den Herrn Kollegen. Herr Kollege, wie das köstlich klingt! Ich, der Kollege eines Matthias Schmid, ich, der ich mit Mühe einen Gamsgrind auf das Papier bringe und im Zeichnen nebst Mathematik immer die schlechtesten Noten hatte. Professor Schmid müsste nicht der vollendete Humorist sein, wenn er mich nicht fürder mit dem neuen Titel bei jeder Gelegenheit geneckt hätte. Wie wir, gezogen von einem lebensmüden Gaul, endlich in das einsam schaurige Paznauntal, in die Welt des roglichen Urgebirges einfuhren, da wurde mir eine Trauerbotschaft schlimmster Art. Die Jagd wurde verboten, wegen der grassierenden Maul- und Klauenseuche. Amtliche Affischen an den Gehöften und Ställen, an Wegweisern, überall verkünden, dass die Ein-, Durch- und Ausfuhr von Vieh verboten sei. Vernichtet die frohe Hoffnung, mir ein paar Paznauner Gamsen herabzuholen, wozu in berückend liebenswürdiger Weise der Jagdherr die Erlaubnis gegeben hatte. Die Gletscherwelt des Fimbertales hätte mir gehört und die Jägerei dazu. Und nun kann ich den Stutzen an den Nagel hängen und nachdenken über die Verschleppung der Seuche durch Krickelwild. Meister Schmid bot seine ganze Tiroler Beredsamkeit auf, den gamshungrigen Herrn Kollegen zu trösten. Er führte mich in das Kirchlein seines Heimatdorfes und zeigte mir das Gemälde, das den ersten Sündenfall im Paradiese darstellt. Nanu, was hat Adam und Gattin mit dem Jagdverbote zu tun? Nichts. Aber das Gemälde an der Kirchendecke hat eine interessante Geschichte. Professor Schmid erzählte, dass der Dorfkurat vor etwa 40 Jahren Anstoß an der paradiesisch gekleideten Eva nahm und den Teufelemaler, bei dem der junge Matthias in der Lehre stand, beauftragte, der ersten Menschenmutter einen Mantel auf den reizenden nackten Leib zu malen. Diesem heiklen Auftrag war der Martalmaler von Tarenz nicht gewachsen. Deshalb schickte er seinen Lehrling Schmiedhirsel, der dann auch mit zwei Kübeln roter und grüner Farbe und hochgehobenem Haupt angerückt kam. In nächster Nähe Evas stiegen dem Malerlehrling Bedenken auf, der Kunst durch einen roten Mantel auf Evas Leib einen Faustschlag zu versetzen. Wie aber anders machen? Und da geriet der Hiesel mit seinen 17 Sommern auf einen ingeniösen Einfall. Er tauchte den Pinsel in die grüne Farbe und ließ ein saftiges Gesträuch erstehen, das sich immer höher emporrankte, bis die gefährlichen Stellen an Evas Leib zur Zufriedenheit des asketischen Kaplans genügend überwachsen waren. Schmids Meisterwerk in Lehrlingsjahren ist heute noch zu sehen. Nur der Verputz an der Außenmauer der Kirche, den Hiesel damals als Belohnung herstellen musste, ist inzwischen erneuert worden. Ein interessantes Gemälde nach diesem reizenden Kommentar. Und nun zu einem Viertelrötel, meinte Professor Schmid. Wir treten aus der Kirche. Ehrerbietig grüßt mich ein Haufen Bauern. Die Leute haben offenbar auf mich gewartet. Und da tritt einer zu mir und fragt im unverfälschten Paznauner Dialekt mit schweizerischem Akzent, ob ich heute noch nach Ischgl, dem Hauptort des Tales, komme. Warum heute noch? Es sei bi Gott nimmer zu früh, dass ich endlich komme. Ich hatte nicht die geringste Ahnung, weshalb ich just heute noch nach Ischgl sollte. Noch weniger wusste ich, was die Leute von mir wollten, bis ein Bauer demütig bat, der Geschichte ein Ende zu machen. Denn sie, die Bauern, wären nun schon zweimal mit dem Ziegelvieh versammelt gewesen. Und der Bauer in Paznaun wäre, mit Verlaub zu sagen, auch ein Mensch und nicht bloß zum Spazierengehen auf der Welt. »Jawohl, Gnadenherr, Gastkommissär«, bestätigten die übrigen Bauern. Jetzt ging mir ein Riesenlicht auf. Die braven Leute waren vom Distriktstierarzt zur Untersuchung ihrer Ziegen bestellt worden und hielten mich für den Geißenkommissär. Die nötige Aufklärung ihres Irrtums war rasch gegeben unter dem spöttischen Gelächter des Professor Schmidt, der mich sofort als Herr Gaskommissär ansprach. Ich wehrte ab, bitte sehr, Herr Kollege. Jagen konnte ich also nicht für dieses Mal in Paznaun, aber meinen neuesten Titel habe ich glücklich bekommen.
BR Heimat lesen.
Der Herr Generalstabshauptmann. Die freundliche Einladung zum Hirschriegeln war ergangen. Hell erglänzten die Gesichter der mit derselben beglückten hirschgerechten Jäger, und da der Mund meist davon übergeht, wovon das Herz voll ist, konnte am abendlichen Stammtisch eine Besprechung des kommenden Ereignisses unmöglich ausbleiben. Die Einladungskarte macht die Runde, Neid und Bewunderung erregend. Ja, so eine Einladung. Die wird nicht jedem Staubgeborenen zuteil. Nette Jagdpächter sind ja so selten wie gute Schützen, und der Schussneid spielt immer und zu allen Zeiten eine Rolle. Umso größer die Freude, wenn so ein Kärtchen ins Haus fliegt. Wer auch so mitgehen dürfte, flüsterte ein Beamter seufzend. Welch Wonne! Hinauszuziehen, die Feder am Hut, in die freie Natur, die Büchse in der Faust, ins grüne Revier, los von allen Pflichten, der Amtsstube entronnen, für einen dianengeweihten Tag. Oh, muss das herrlich sein! »Sind Sie denn Jäger?« fragte Herr X., dem die Einladung ins Haus geflogen war. »Das gerade nicht, aber bei einer Hasenjagd war ich schon einmal dabei. Ja, Hirsch und Meister Lampe, das ist ein bedeutender Unterschied.« »Gewiss, indes handelt es sich für mich nicht um Schießen und das eigentliche Jagdvergnügen, sondern um das Dabeisein«, erklärte der Beamte. »Na, das Mitlaufen ohne Gewehr wäre am Ende zu erwirken. Der Forstmeister als Jagdpächter sieht zwar nicht gern Zivilisten im Revier. Wenn Ihnen aber wirklich so viel darum zu tun ist, so will ich mich gern um die Erlaubnis bemühen. Oh, Sie sind zu liebenswürdig. Doch ohne Waffe möchte ich den Gang doch lieber nicht wagen«, meint der etwas ängstliche Beamte. »Warum nicht?« »Ja, es ist eine gefährliche Sache. So ein aufgescheuchter Hirsch versteht oft keinen Spaß. Es sind Fälle bekannt, wo gerade die harmlosesten, die keiner Fliege wehtun können, aufgespießt wurden. Und so möchten Sie wohl zur Verscheuchung des Hochgeweihten einen Schreckschuss in die Luft abgeben können.« »Ja, ganz richtig. Einen Schreckschuss in Not und Gefahr. Deshalb beruhigt das Schießeisen die Nerven.« »Haben Sie denn überhaupt ein Gewehr?« »Nein, aber ich kann eins entlehnen.« »Na, das sind die Waren.« »Wenn Sie übrigens sich verpflichten, nur eine blinde Patrone, die ich Ihnen liefern werde, mitzuführen, ja, keine andere, so will ich die Verantwortung, einen Kanzleifuchs ins Revier zu bringen, auf mich nehmen, immer vorausgesetzt, dass der Jagdpächter seine spezielle Erlaubnis erteilt.« Überglücklich ward eine Exzeptionsmaß bestellt und unter Erörterung all der wichtigen Dinge bei einer Hirschjagd gelehrt. Bald nach diesem Abend war auch schon die Antwort da. Der blinde Kanzleifuchs soll mitkommen. Mit 2 Litern über den Tagesetat musste diese Freudenbotschaft begossen werden. Eine Etatsüberschreitung, die sich durch die wildesten Hirschjagdträume und am anderen Morgen mit einer veritablen Lamentatio Felium rächte. Trotz des schier zu einem Königstiger ausgewachsenen Katers musste aber der Tagesurlaub erbeten werden, unter Vorgabe der Beerdigung einer in der Nachbarstadt verstorbenen Gelegenheitstante. Denn zu einem bewaffneten Spaziergang auf Hirsch hätte der Chef den Urlaub schon mit Rücksicht auf die Gefährdung eines Beamtenlebens auf keinen Fall erteilt. Die Urlaubsbewilligung besserte die Katerstimmung. Fröhlich ging's zum Freunde, der die Verscheuchungswaffe leihen muss. Den Einwand, dass man ein Weib, ein Pferd und ein Gewehr nicht verleihen soll, hatte der Freund noch auf der Zunge, als der Kanzleifuchs schon versicherte, er brauche lediglich das Gewehr ohne Patronen. Er werde, wenn nicht zur Verteidigung des gefährdeten Lebens nötig, überhaupt keinen Schuss abgeben. Und die eventuell nötige Patrone erhalte er von einem richtigen Jäger. Unter solchen Umständen ward die alte Flinte hergegeben. Wenn sonst jeder Pfennig umgedreht wird, bevor er zur Ausgabe gelangt, heute muss ein 50er für eine Droschke zur Bahnhofsfahrt geopfert werden. Denn mit dem Gewehr im Arm kann der Kanzleifuchs unmöglich durch die belebten Straßen gehen. Wie da die teure Gattin wetterte über Verschwendung. Einige Mark hat bereits die Verproviantisierung verschlungen. Zigarren und Wein kosten auch Geld. Und du gar noch eine Droschke. Es ist grässlich. Allein die Predigten nützen nichts. Das Argument, dass der Amtschef ihm begegnen könnte beim bewaffneten Auszug zur Beerdigung der Tante, schlug alle Gegengründe. Der Jagdsport verlangt eben pekuniäre Opfer. Dann ging's mit dem Dampfross hinaus in die herbstgefärbten Fluren. Wie die Jäger über die Vogelscheuche mit der im Plaid eingewickelten alten Flinte lachten. Der Teufelskerl habe eine brillante Akquisition gemacht. Nun habe man doch schon auf der Fahrt ein brillantes Vergnügen, hieß es zischelnd von Ohr zu Ohr. Und wie der Kanzleifuchs sich kriegerisch herausgeputzt hat. Den herrischen Schnauzer ganz militärisch weit auseinandergezwirbelt, den Backenbart geteilt gestrichen. Der reine Generalstabshauptmann, witzelte einer von der grünen Gilde. Und jubelnd ward der Spitzname akzeptiert. Der Kanzleifuchs wurde trotz allen Protestierens stetig der Herr Generalstabshauptmann tituliert. Bis es zum Umsteigen auf die harrenden Leiterwagen kam, hatte sich der Kanzleifuchs schon so an seinen netten Titel gewöhnt, dass er bei jedem neuen Gebrauche besonders dann vergnügt schmunzelte, wenn das Volk mit einer gewissen Ehrfurcht Referenz vor dem Herrn Hauptmann machte. Und als der rasch verständigte Forstmeister ihn als Generalstäbler freundlich begrüßte, da glaubte er bereits wirklich ein Hauptmann zu sein. Auch zeugte es von besonderer Aufmerksamkeit, dass dem Herrn Hauptmann aus Rücksicht auf sein für den Staat so kostbares Leben ein Hochstand angewiesen wurde, so hoch, dass der stärkste Hirsch ihn nicht herabstochern kann. Mit besonderer Feierlichkeit wurde dann dem auf der Kanzel sitzenden die Notwehrbüchse mit der blinden Patrone geladen und der Herr Generalstabshauptmann seinem Schicksal überlassen. Das Riegeln begann. Schüsse fielen. Mutterwild brach flüchtig aus. Welche Aufregung für den bei jedem Geräusch erschauernden Kanzleifuchs. Ruhig ward's wieder im Walde. Nur der Abendwind säuselte frisch durch die Baumkronen. Wie es den an die überhitzte Amtsstube gewöhnten Kanzleifuchs friert. Die Finger eiskalt, die Zehen tot, es fröstelt den Menschen bis ans Herz hinan. Und immer dunkler wird's. Man wird doch nicht auf ihn vergessen haben? Allmächtiger Gott, das wäre eine Bescherung. Fremd im Reviere, keine Ahnung, wie aus dem Wald kommen, dann die Gefahr, dem vermaledeiten Hirsch in die Arme zu laufen. Jesus, sowas! Oh, wäre ich doch zu Haus geblieben. Der Kuckuck hole die schönen Vorstellungen einer Jagd in freier Natur. Was tun? Und ehe noch der Generalstäbler einen Gedanken zur Rettung seines dem Verderben preisgegebenen Lebens fassen kann, zuckt ihm der frosterstarrte Finger am Stecher und donnernd fährt der Schuss aus dem Lauf und das Gewehr entfällt den Händen des tödlich erschrockenen Schützen. Ein Glück überhaupt, dass er nicht von der Kanzel herabgefallen ist. Verzweiflung erfasst den Armen. Nun hat er auch kein Verteidigungsmittel mehr. Der Schuss war gehört worden und brachte den abziehenden Schützen, den Herrn Generalstäbler, in Erinnerung, den sie wirklich vergessen hatten. Rasch wurden einige Herren abgesendet, den tapferen Nimrod von der Kanzel herunterzuholen. Indes die Jagdgesellschaft auf der Landstraße, die den Forst durchzieht, der Nachzügler hart, kommt auch der Gendarm daher und fragt natürlich einige ihm gänzlich unbekannte Herren nach deren Jagdkarte. Alles in Ordnung. Und was sind das für Herren, die eben drüben aus dem Walde treten? Zwei Herren von und ein Generalstabshauptmann. Alles in Ordnung. Guten Abend, meine Herren. Und damit trollte der Wächter des Gesetzes seinen Weg weiter. Hat denn der Generalstäbler überhaupt eine Jagdkarte? Fragte jetzt der Forstmeister. Kaum glaublich, dass der sich für einen einzigen Tag eine Karte gelöst hat, gibt Herr X zur Antwort. Na, dann kann er von Glück sagen, dass dem Gendarm der glücklich erfundene Spitzname des Kanzleifuchses imponiert hat. Vom Frost durchschüttelt, stottert der Hauptmann seinen Rapport wahrheitsgemäß heraus, unter schallender Heiterkeit der höchlich amüsierten Jagdgesellschaft, die nun eiligst den Marsch zur Atzungsstätte antritt. Eine fröhliche Zecherstunde folgt dem Mahle, und begreiflicherweise ward der Hauptmann die Zielscheibe aller erdenklichen schlechten Witze. Zugleich spielte seine Charge und der ihr blindlings vertrauende Gendarm eine große Rolle. Dass dabei die Tür des Extrazimmers, die in die allgemeine Gaststube führt, häufig offen blieb, bemerkte niemand von der ausgelassen lustigen Tafelrunde. Ebenso wenig, dass die Bauern, die alles mit angehört, den bei einem Glase Bier sitzenden Gendarm ob seiner Leichtgläubigkeit nicht übel verlachten. Wie dann die Jagdgesellschaft aufbrach, um im nächsten Dorf die dort harrenden Leiterwagen aufzusuchen, war der Gendarm bereits voraus und harrte ihrer unter einer Fichte gut gedeckt. Ei, wie die Herren zusammenfahren, als in der beginnenden Nacht ein plötzliches »Halt« ertönt. Doch löst sich der Schreck in Heiterkeit, als einer der Herren rief, »Jeder Herr Gendarm als Bandit?« »Keine Späße, meine Herren, ich bitte um die Jagdkarten.« »Da werden Sie nicht viel lesen können bei der Finsternis, Herr Gendarm«, spottete ein anderer. Doch flammte in diesem Augenblick ein Zündholz auf, und gefällig brannte ein Jagdgast seine Laterne an, damit dem Herrn Gendarm die Kontrolle erleichtert werde. Rasch zeigten die Herren ihre Karten vor, bis auf den Kanzleifuchs. Der Gendarm fragte scharf, wo der Herr Generalstabshauptmann seine Karte hätte. Da glaubte Herr X eintreten zu sollen und bedeutete dem Gendarm, dass der Herr erstens ein Beamter, zweitens kein Generalstabshauptmann und drittens gar nicht zur Führung einer Jagdkarte verpflichtet sei, weil er gar kein Gewehr bei sich habe. Der Gendarm leuchtete an dem Kanzleifuchs herum, und in der Tat, derselbe hatte wirklich kein Gewehr bei sich. Er hatte es im Wirtshause vergessen. Jetzt war der Gendarm doch der Genarrte. Mit einem fröhlichen »Gute Nacht, Herr Gendarm«, trennte man sich. Der Generalstäbler musste sich das Gewehr nachschicken lassen. Von seiner Sehnsucht nach der freien Natur war er gründlich geheilt. Der Spitzname aber ist ihm geblieben.
BR Heimat lesen.
Schicksalsstücke. Winterliches Geflock wirbelt draußen lustig wirr durcheinander und schneidend kalter Wind singt durch die Kamine. Weiß schimmern die Dächer des Häusermeeres. Es ist selbst in der schneefeindlichen Stadt veritabler Winter geworden. Je toller es draußen stürmt, desto behaglicher ist es in der warmen Studierstube. Wenn es nur nicht Fasching wäre, dieser Taumel in der vergnügungslustigen Großstadt. Ball auf Ball, Kränzchen, Hausbälle, Soireen und wie diese modernen Gesellschaftsmartern alle heißen. Verlässt man des Abends die Stube, so ist der dritte Mann zu einem gemütlichen Tarock sicher durch ein Karnevalsvergnügen verhindert. Hol der Teufel den Fasching! Glücklicherweise ist meine Gattin derselben Ansicht. Auch sie perhorresziert derlei Vergnügungen. Allerdings in der Voraussetzung, dass eine schöne Gebirgsreise als Entschädigung im Sommer folgt. Wie ich nun missmutig vorzeitig am Abend wieder heimkomme, meint die teure Gattin, geh doch in die Berge, dort findest du Ruhe vor dem Fastnachtstaumel. Tags darauf war ich unterwegs. Bis zum Bahnhof wusste ich allerdings noch nicht, soll ich ins bayerische Oberland oder in die Steiermark oder nach Tirol fahren. Den Ausschlag gab der zur Abfahrt nach dem Süden bereitstehende Schnellzug. Es ist doch ein Glück, in München zu wohnen, weil man in 2 Stunden die Bergwelt erreicht, also am Fuße der Alpen wohnt und mit Leichtigkeit ab und zu bergeinwärts fahren kann, um frische Luft zu schöpfen. Südwärts rasselt der Schnellzug, Kufstein mit der Duan ist passiert, die Serle-Spitze, der Altar von Tirol, winkt entgegen und jubelnd begrüßen die Insassen der direkten Wagen Berlin-Rom, Berlin-Ala, Dresden-Meran, die weiß schimmernden Berge. Jenbach, 1 Minute. Höchstens 2 Menschen klettern aus dem Zug, der gegen Innsbruck weiterpustet. Er hat es eilig, soll er doch vor Mitternacht in Verona sein und die Insassen der Berlin-Rom-Wagen wollen in der ewigen Stadt dinieren. Diese entzückende Stille jetzt im Inntal. Geschlossen all die im Sommer so belebten Schalter der Achensee-Zahnradbahn. Schnee auf den Gleisen wie auf den Fluren. Die Häuser tragen hohe Zupfmützen, weil die Leute sich nicht die Mühe nehmen, den hartnäckigen Schnee abzukehren. Weiß die Berghänge und überzuckert das schwarze Tann. Das mächtige Schloss sieht trotzig wie immer vom Felsen herab auf das gewerbtätige Jenbach, dessen Schmelzhütten rauchen und Sensenschmieden klappern. Rasch ist die steil aufwärts führende Straße ins Achental erreicht. Nun zeiget Beine, was ihr könnt. Die schweren Bergschuhe meistern den hartgefrorenen Weg, der auf der einen Gleiseseite stets tief gefurcht ist, weil die Sperrkette der talfahrenden Schlitten die Straße respektive den Schnee stark aufreißt. Langsam aber stetig geht's hinan, den steilen Berg. Neben der Straße donnert der weißschimmernde Kasbach. Ein wilder Kamerad, der nicht erwarten kann, seine Schaumwellen in den Inn zu werfen und daher nur selten gefriert. Schweigend tragt der Wald hoch. Goldig leuchten die Felsen herüber, deren Spitzen sich im stahlblauen See widerspiegeln. Meisen und Amseln bevölkern den stillen Tann. Hier und da krächzt ein Häher oder Rabe. Schwach ausgetretene Hasensteige werden sichtbar und am Waldessaum kann man die saubere Schnur Reinekes wahrnehmen, der jetzt noch böse Zeiten durchlebt. Immer aufwärts. Trotz der frischen Wintertemperatur ist die Joppe längst ausgezogen. Der Wanderer läuft den Bergpfad flott in Hemdsärmeln und schwitzt fürs Vaterland. Endlich ist die Höhe erreicht. Alle Wetter, wo ist denn der See? Der weltberühmte, herrliche Achensee ist verschwunden. An seiner Stelle liegt eine verschneite große Wiese oder ein riesig großes Feld. Dieser Eindruck ist geradezu deprimierend. Das Landschaftsbild ohne den mächtigen See so verändert, dass man irre werden könnte, ob man wohl überhaupt richtig gegangen ist. Und dann diese ungeheuren Schneemassen. Auf dem Gleise der Zahnradbahn ragt nur mehr die Warnungstafel »Achtung auf den Zug« aus dem Schnee. Von Geländer keine Spur. Alles zugedeckt vom Leichentuch der Natur. Und wie kalt es hier oben ist. Rasch ist die schwere Lodenjoppe wieder angezogen und keuchend geht es auf der ausgeschaufelten Bahn weiter. Auf den Bergen liegt der letzte Schimmer der scheidenden Sonne. Nebel steigt aus den Schluchten auf und zieht über den gefrorenen und überschneiten See. Friedlich liegen die Siedlungen der Pertisau drüben zu Füßen des wuchtig aufragenden Seeberges. Traulich quirlt der Rauch aus dem Gasthause am Seespitz, wo Freund R., der coburgische Jagdleiter, bereits auf mich wartet. Präzis wie immer. Ob Sommer oder Winter, ob schön, ob Regen, die Höhe wird in 92 Minuten genommen. Es gibt nur eins in Tirol, was dem Bayer unausstehlich ist, und das ist Tiroler Bier. Selbst wenn der königlich bayerische Staatsbürger mit einem Höllendurst nach scharfer Bergwanderung an gastlicher Stätte anlangt, vom Tiroler Gerstensaft wird er selten mehr als ein Glas hinunterwürgen können und lieber zum Wein greifen, ehe er die Gurgel und den verwöhnten Magen weiter beleidigt. So viel Mühe sich Vater Brummer, der Seespitzwirt, auch gibt, er kann ein Tiroler Bier nicht in Münchner Gerstensaft umtaufen. Also ein Viertel Rötel her. und dann geplaudert, bis der bestellte Schlitten kommt. »Gelt, Freunderl, das bissel Schnee heroben, da schaust«, meinte Freund R. »Und es kommt noch besser, wir haben drüben in der Pertisau gegen 2,5 Meter Schneehöhe.« »Alle Achtung!« Ein stiller Abend ist hereingebrochen. Schnee ringsum, lautlos das Gelände. »Da, hol mich der Schwarze! Was ist das? Schellengeklingel, Tamtamschläge, Trommelwirbel, eine veritable Katzenmusik, das entsetzliche Gequietsche der Mundharmonika und der grässlichste aller Schrecken, das Jammergeheul einer Ziehharmonika, tönt durch den stillen Frieden der Bergeinsamkeit. Die Faschingsbuben kommen, jubelt die Kellnerin und eilt dem Lärm entgegen. Ein Nebelhorn tutet dazwischen. Hafendeckel klappern, die Lümmel pfeifen auf Hausschlüssel nervtötend. Und deshalb bin ich aus der Stadt und meiner ruhigen Studierstube geflüchtet, herein in die stillen Berge. Meinen vorwurfsvollen Blick beantwortete Freund R. mit dem Hinweis, dass es eben fast Nachtsmontag sei und die Leute doch auch ihr Vergnügen in den 3 tollen Tagen haben möchten. Wenn Beelzebub einmal seine sämtlichen Satane, Teufel und Teufelchen loslässt und sie mit Musikinstrumenten ausrüstet, so kann der Spektakel unmöglich größer und betäubender sein, als wenn Achentaler Bauernbuben in einer kleinen Wirtsstube ihre Faschingsmusik machen. Und weil der Schlitten noch nicht da ist, heißt es ausharren. Goethe hat leicht rufen, »Baumwolle her, der Kerl sprengt mir die Ohren!« Seine Exzellenz sollen einen derartigen Ohrenschmaus einmal mitmachen. Da langt ein Zentner Baumwolle nicht. Der Lärm würde einen komplett Toten aufwecken. Und die Burschen ulken in dieser Weise bereits seit Sonntagmittag. Wird einer matt vor Lärm und Trunk, so springt ein anderer für ihn ein. Ein paar Stunden Schlaf und die Komödie kann von Neuem beginnen, bis der Aschermittwoch und mit ihm die Klerisei die Herrschaft antritt. Mit einem Kutscher, der den Spektakel die ganze Sonntagsnacht mitmachte und auch nicht mehr ganz sicher auf den Füßen stand, ging dann endlich die Schlittenfahrt vor sich. Und in rabenschwarzer Nacht war die Pertisau erreicht. Ich mit einem Satze heraus aus dem Schlitten und eilig den alten Weg anfallen war eins. »Halt, Freundl! Auf dem alten Weg geht's nimmer. Verweht und klafter hoch verschneit. Ausgetreten ist nur ein Pfad im Bogen durch den verstreuten Ort und dann hinab zum Forsthaus. Recht erfreulich. Und jetzt muss ich die Laterne anzünden, sonst finden wir alle zwei den Heimweg nicht. Recht hübsch, alter Schwede. So aufpassen, junger Schwede, hübsch hochgeschnürt, Tritt für Tritt in die Fußstapfen des Vordermannes, nicht daneben.« Ich brummte etwas in den Bart von den Folgen des langen Sitzenbleibens im Wirtshaus und schlechtem Heimgang. Beim flackernden Scheine der Laterne fielen mir die gut ausgetretenen Hasensteige auf, wie die Riesenschneedecke überhaupt merkwürdig durchzogen war. Ich nahm mir vor, das Feld morgen bei Tag näher zu untersuchen und trat in diesem Augenblick daneben. »Halt!« Und bis an die Ohren lag seine Gnaden Herr Arthur Achleitner im Schnee. Das Fluchen des coburgischen Forstmeisters brachte mich aber nicht aus dem Schnee, weshalb ich im zartesten Italienisch bat, der Forstmeister möge mir in 3 Teufelsnamen seinen Stecken herabreichen in den Schneeorkus. Beinahe wäre der wackere Jagdleiter auch noch herabgepurzelt bei dem Rettungswerk. Den Einzug ins Forsthaus kann man sich leicht vorstellen. Der Forstmeister bat mich zu entschuldigen, dass wir den Fuchsbau von rückwärts beziehen müssen, da des Schnees wegen der vordere Zugang nicht benutzbar ist. Die rückwärtige Einfahrtsröhre hätte ohnehin ausgeschaffelt werden müssen.
Arthur Achleitner, Geschichten aus den Bergen. Gelesen hat Christian Jungwirth. Wir stellen Ihnen die einzelnen Folgen gerne wieder als Podcast zum Nachhören und auch zum Sammeln zur Verfügung. Über unsere Seite im Internet finden Sie hin br-heimat.de und im Radio jeden Sonntag nach den 20 Uhr Nachrichten in BR Heimat lesen.